HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Seit dem Wahltag vor rund einem Jahr, am 9. August 2020, ist in Belarus nichts mehr wie zuvor. Noch am selben Abend gingen tausende Menschen auf die Straße, um gegen den angeblich grandiosen Sieg von Langzeitherrscher Lukaschenko zu protestieren. Die Sicherheitskräfte gingen mit brutaler Härte gegen die Demonstrierenden vor. Doch der Versuch, die Proteste mit Gewalt im Keim zu ersticken, hatte dieses Mal einen gegenteiligen Effekt. Massenproteste waren die Folge. Über Monate boten die Menschen in Belarus dem Machthaber die Stirn. Der aber ließ sich nicht beirren und führte einen so noch nie dagewesenen Kampf gegen die eigene Gesellschaft, gegen das eigene Volk. Christina Nagel.
Viktor Babariko, verurteilt zu 14 Jahren Straflager. Sergej Tichanowski, im Untersuchungsgefängnis. Svetlana Tichanowskaja.
Sie gehören mit zu denen, die es im vergangenen Jahr gewagt haben, Machthaber Lukaschenko herauszufordern. Sie waren ernstzunehmende politische Konkurrenten und zahlen dafür nun einen hohen Preis. Sie sitzen in Straflagern und Untersuchungsgefängnissen oder wurden ins Exil gezwungen.
Ich muss beschützen, was wir mit unseren Händen geschaffen haben. Ich muss die Menschen beschützen, die das geschaffen haben.
Die Mehrheit der Belarussen, die nach Meinung von Präsident Alexander Lukaschenko weiter hinter ihm steht. Die absolute Mehrheit, wie ihm seine treue Wahlleiterin Lidia Jamoschina nach der Wahl bestätigt.
Für ihn haben 4.652.423 Bürger gestimmt oder 80,23%.
Seiner Herausforderin Svetlana Tichanowskaja, die im Wahlkampf selbst in den entlegensten Orten des Landes Zehntausende mobilisierte, bescheinigt Jamoschina knapp 10% der Stimmen. Ein Ergebnis, das noch am Wahlabend für wütende Proteste sorgt. In über 30 Städten gehen Tausende auf die Straße. Lukaschenko, geh, skandieren sie.
Die Zahlen, die genannt werden, sind lächerlich. Wenn es 40% gewesen wären, hätte man es vielleicht noch für bare Münze nehmen können. Aber so? Eine einzige Lüge.
Wir wollen unsere Stimmen verteidigen. Ich habe die offiziellen Zahlen gesehen und war schockiert. Sie sind total unrealistisch. Sie wollen uns betrügen.
Die Sicherheitskräfte gehen mit aller Härte gegen die Demonstrierenden vor. Sie setzen Gummigeschosse, Tränengas und Blendgranaten ein. Mehr als 3000 Menschen werden festgenommen. Es ist der Versuch des Regimes in bewährter Manier, jeglichen Protest früh im Keim zu ersticken, abzuschrecken, Moral und Kampfgeist der Kritiker zu brechen, auch indem man ihnen die Hoffnungsträger nimmt.
Ich habe eine für mich sehr schwere Entscheidung getroffen,
erklärt wenige Tage nach der Wahl Svetlana Tichanowskaja sichtlich verstört in einem Video. Sie habe Belarus verlassen.
Ich weiß, dass viele mich verstehen. Andere werden mich verurteilen, hassen. Aber gebe Gott, dass sie nie eine solche Wahl treffen müssen.
Womit der Machtapparat ihr gedroht hat, ließ sie offen. Vielleicht mit Kindesentzug, vielleicht ging es aber auch um das Leben ihres Mannes. Der Blogger Sergej Tichanowski sitzt seit über einem Jahr in Untersuchungshaft. Die Justiz wirft ihm unter anderem Organisation von Massenunruhen und Hetze vor. Sein eigentliches Vergehen aber sei es gewesen, sagen Menschenrechtler, das alte System von Langzeitherrscher Lukaschenko abschaffen zu wollen. Lass uns dieses Gefängnis zerstören. Diese Mauern sollten hier nicht stehen. Lass sie einstürzen. Sie sind schon längst marode. Hatte er gesungen und damit die alte Hymne der polnischen Solidarność neu belebt. Es ist der Traum von mehr Freiheiten in einem Land, in dem so gut wie alles vom Staat vorgegeben wird. Ein Traum, von dem auch der frühere Bankchef Viktor Babariko gesprochen hatte, bevor er statt auf der Liste der Präsidentschaftskandidaten wegen angeblicher Bestechung und Geldwäsche im großen Stil im Gefängnis landete.
Es ist der Traum von einem Land, in dem die Menschen sich selbst und ihre Wünsche verwirklichen können, in dem die Menschen respektiert werden und ihre Biografien frei gestalten können.
Lebe Belarus. wird zum Schlachtruf der Demokratiebewegung, an deren Spitze sich eine Frau stellt, die Polizeigewalt und Willkür ein aus Händen geformtes Herz, ihre Überzeugungen und einen unerschütterlichen Willen entgegensetzt. Maria Kolesnikova, Wahlkampfleiterin von Viktor Babariko, Mitstreiterin von Svetlana Tichanowskaja.
Wir werden nicht aufhören, bis die amtierende Regierung zurücktritt und Belarus zu einem freien Land wird.
Sie engagiert sich im Koordinierungsrat, der es sich zur Aufgabe macht, zwischen der Staatsgewalt und der Demokratiebewegung zu vermitteln und dem das Regime später einen Umsturzversuch zur Last legen wird. Auch Kolesnikova wird vorgeladen, sie wird verhört und schließlich verschleppt. In einer als Flucht inszenierten Nacht- und Nebelaktion versucht der Geheimdienst, sie in die Ukraine abzuschieben. Die ausgebildete Flötistin aber springt aus dem Wagen, zerreißt ihren Pass und geht ins Gefängnis.
Maria, Tegeroy! Maria, Tegeroy!
Maria, du bist eine Heldin, rufen sie. Eine von unfassbar vielen mutigen Belarusen, betont auch Svetlana Tichanowskaja, die mit jedem Tag, den die Proteste andauern, mehr in ihre Rolle als Oppositionsführerin im Exil hineinwächst.
Das sind Mitglieder des Koordinierungsrats, Studenten und Ärzte, unsere bewundernswerten Frauen, Journalisten, einfache Bürger, politische Gefangene und diejenigen, die immer wieder auf die Straße gehen.
Anastasia Bylybenko, exmatrikuliert, verurteilt zu 2,5 Jahren Haft wegen Landfriedensbruchs. Stanislav Mihailov, 6 Jahre Haft wegen der Teilnahme an Massenunruhen. Jelisaweta Bursowa, 87, verurteilt zu einer hohen...
Immer mehr Menschen schließen sich den Protesten an, aus allen Schichten, quer durchs Land. Sie wollen ein Zeichen setzen gegen die Willkür, gegen die Brutalität der Staatsgewalt, die sich auch in den Untersuchungsgefängnissen Bahn bricht.
Sie sind bestialisch. Auf einer Fläche von 10 Quadratmetern werden 126 Personen festgehalten. Wo ich war, gab es einen Eimer als Toilette. Dreimal am Tag warfen sie 6 Liter Wasser ab. Aber das war nicht genug für alle Menschen, die dort waren.
Fotos und Berichte erzählen von roher Gewalt und Folter. Körper, die großflächig von Blutergüssen überzogen sind, Seelen, die gebrochen wurden.
Wie Hunde. 10 Bereitschaftspolizisten haben auf mich eingeschlagen, mit Schlagstöcken. Sie haben mich verhöhnt, mir mit dem Tod gedroht und zogen mir die Hose aus. Sie nannten mich ein Tier und behandelten mich wie ein Tier. Sie zwangen mich auf die Knie, schlugen mich.
Kein Tag mehr ohne spontane Solidaritätsaktionen. Mal singt der Chor der Philharmonie, mal bestreiken Belegschaften einzelner Staatsbetriebe ihre Schicht und bilden Menschenketten. Frauen in Weiß stehen an den Straßen, schwenken Blumen. Studierende organisieren Sitzstreiks, Rentner Protestmärsche. An den Wochenenden bieten Zehntausende friedlich dem Großaufgebot aus Sondereinsatzkräften und Geheimdienstlern in Zivil die Stirn. Sie riskieren ihre Freiheit, ihre Gesundheit, ihren Arbeitsplatz, ihre Prämien, ihre Zukunft. Sie nehmen Prügel, Gummigeschosse und Haftstrafen in Kauf, weil sie wie die 75-jährige Irina nicht mehr bereit sind, weiterzumachen wie bisher.
Ich habe vor nichts mehr Angst. Ich habe Stalin beerdigt, als ich 8 Jahre alt war. Ich habe Chruschtschow beerdigt und alle anderen. Wenn wir doch auch diesen beerdigen könnten. Vater unser, erlöse uns von dem Bösen.
Dass sich auch die Rentner, seine treuesten Wähler, von ihm abwenden, dass Belegschaften von Staatsbetrieben, die ihn sonst mit Blumen empfingen, hau ab skandieren, für Lukaschenko, den sie früher liebevoll Batka, Väterchen nannten, ein Schlag.
Ihr habt von mir damals gefordert, räum auf. Ich habe getan, was ich konnte. Warum drangsaliert ihr mich heute und wischt eure Schuhe an mir ab?
Lukaschenko, sagt der belarussische Politologe Valeri Kabalevich, habe all dies nicht vergessen.
Als 100.000 Leute vor seiner Residenz standen und er sich mit seinem Sohn mit einer Schutzweste und einem Maschinengewehr wappnen musste, das war enormer psychischer Stress. Und um das zu kompensieren, muss er sich an allen Leuten rächen, die ihm diese Verletzung zugefügt haben.
Er beschimpft sie als arbeitslose Taugenichtse, als Leute mit kriminellem Hintergrund.
Viele sind bekifft, besoffen, Drogen. Grauenvoll.
Ratten seien es, die zu Recht gejagt würden und ausgemerzt gehörten.
Alexander Tarajkowski, erschossen am 10. August. Alexander Wihor, verstorben am 12. August im Gefängnistransporter.
Die Stimmung in der Nacht, in der Alexander Tarajkowski stirbt, ist aufgeheizt. Auf dem Puschkinplatz in Minsk stehen tausende demonstrierende bewaffneten Hundertschaften gegenüber. Blendgranaten explodieren, Schüsse sind zu hören. Für die Behörden ist der Fall schnell klar. Alexander Tarajkowski sei durch einen Sprengsatz, den er bei sich getragen habe, ums Leben gekommen. Ein Video, das am Tag seiner Beerdigung in den sozialen Medien veröffentlicht wird, zeigt, wie der junge Mann unbewaffnet und mit erhobenen Händen auf die Sicherheitskräfte zugeht. Ein Schuss fällt, er bricht zusammen, auf seinem T-Shirt breitet sich auf Brusthöhe ein Blutfleck aus.
Es tut uns weh zu sehen, wie unsere Leute leiden. Es tut so weh zu sehen, was ihnen angetan wird. Dieser Faschismus. Wir sind friedliche Leute, wir wollen friedliche Veränderungen, Demokratie und faire Wahlen.
Weint eine junge Frau, die gekommen ist, um Tarajkowski die letzte Ehre zu erweisen. Der Tatort, ein Blumenmeer. Das Hupen der Autos verstummt in dem Moment, in dem er beigesetzt wird. Die Menge hält für eine Minute schweigend inne. Nicht das letzte Mal. Warum musste Roman sterben? Skandieren sie im November, am Tag der Beerdigung von Roman Bondarenko. Tausende haben sich eingereiht, um Blumen vor der Kirche abzulegen, in der der Trauergottesdienst stattfindet. Weiße und rote Rosen, rote und weiße Nelken, die Farben der Demokratiebewegung. Der 31-jährige Aktivist war abends noch einmal in den Hof gegangen. Er wurde dort von maskierten Männern in Zivil brutal attackiert. Der Staatsapparat, sagt der Menschenrechtler Valentin Stefanovic, habe seine Taktik geändert. Er greife gezielt zu, in den Höfen und Vierteln, in den Wohnungen, auf der Straße und erhöhe so den Druck.
Ich würde sagen, dass wir jetzt in einer Militär- oder Polizeidiktatur leben.
Für Machthaber Lukaschenko aber steht fest, dass es nichts weiter gewesen sei als eine Schlägerei unter Betrunkenen.
Er war besoffen. Natürlich nahmen sie ihn mit zur Wache. Mir wurde berichtet, dass ihm unterwegs schlecht wurde. Sie riefen den Notarzt an und brachten ihn ins Krankenhaus. So war es wirklich.
Nicht nur die unfassbare Brutalität, die dazu führte, dass Bondarenko seinen Verletzungen erlag, wühlt die Menschen auf, sondern auch der Hohn, der aus den Worten des Präsidenten spricht, und das Vorgehen der Justiz. Statt nach den Tätern zu fahnden, verfolgten die Behörden diejenigen, die die Wahrheit über den Fall herausfinden wollten, klagt Andrei Bastunets, Chef des belarussischen Journalistenverbandes, so wie die Journalistin Katerina Barisewitsch.
Weil sie bei Tutbai, dem populärsten Portal in Belarus, die Nachricht über den Tod von Roman Bondarenko veröffentlicht hat. Weil sie darüber berichtet hat, dass die Behörden falsche Informationen über ihn verbreiten, dass er betrunken gewesen sei. Ein Arzt hat Informationen zur Verfügung gestellt, aus denen hervorgeht, dass das nicht der Fall war. Das Ergebnis, sowohl der Arzt als auch Katharina wurden festgenommen.
Der Arzt wurde wegen Verstoßes gegen die ärztliche Schweigepflicht zu einer Geldstrafe und 2 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt, die Journalistin zu einer Geldstrafe und 6 Monaten Gefängnis.
Marina Solotova, Chefredakteurin von Tutbai, in Untersuchungshaft. Die Lizenz des Portals entzogen. Belsat als extremistisch eingestuft. 2 Mitarbeiterinnen im Straflager. Nashaniva, blockiert.
Schon früh setzt das Regime alles daran, die Berichterstattung über die Massenproteste zu unterbinden. Live-Berichterstatter werden festgenommen und verurteilt wegen der Teilnahme an illegalen Massenveranstaltungen. Journalisten aus dem In- und Ausland wird die Arbeitserlaubnis entzogen. Einreiseverbote werden verhängt. Uns war schon klar, dass der Job gefährlich ist, aber wir haben nicht mit einem solchen Ausmaß gerechnet. Wir haben schnell begriffen, dass die blauen Westen mit der Aufschrift Presse, die wir tragen, kein Schutz sind, sondern eine Zielscheibe.
erklärt die Chefredakteurin des Nachrichtenportals Tutbai, Marina Soletova, die inzwischen das Schicksal vieler Medienschaffenden, die nicht ausschließlich die Staatsmeinung vertreten, teilt und im Gefängnis sitzt. Kurze Haftstrafen werden wieder und wieder verlängert, Journalisten aus fadenscheinigen Gründen ins Straflager geschickt. Auf Hausdurchsuchungen folgen Überprüfungen, auf die Verfolgung das aus. Die Justiz sorgt dafür, dass die kritische Presse mundtot gemacht wird. Für Machthaber Lukaschenko ist es inzwischen ein Kampf gegen den Terror, gegen ausländische Kräfte, die Belarus von der Landkarte tilgen wollen.
Wir haben angefangen, gegen Nichtregierungsorganisationen und sogenannte westliche Massenmedien vorzugehen, die uns Demokratie schenken wollten, aber in Wahrheit Terror brachten.
Einer, der zu den Terroristen gehört, nach denen gefahndet wird, ist Roman Protasevich, regierungskritischer Blogger und früherer Chefredakteur des Internetportals Nechta, das inzwischen als extremistisch eingestuft wurde. Die Plattform hatte eine entscheidende Rolle bei der Organisation der Massenproteste gespielt. Hier wurden Protestaufrufe geteilt, Demonstrationsrouten kurzfristig bekannt gegeben. Von hier aus verbreiteten sich auch die Fotos und Videos von Polizeigewalt. Um die Welt ging auch die Geschichte seiner Festnahme. Für die das Regime eine Ryanair-Maschine, die auf dem Weg von Griechenland nach Litauen war, in Minsk zwangslanden ließ. Für internationale Empörung sorgen aber auch die verstörenden Bilder seiner vermeintlichen Geständnisse im Staatsfernsehen, in denen er Lukaschenko unter anderem seinen Respekt bezeugt. Die Botschaft des Regimes sei klar, meint der Menschenrechtler Valentin Stefanowitsch.
Wir haben einen langen Arm. Wir erreichen jeden, der sich gegen uns stellt. Selbst solche, die im Exil sind.
Unter den Exil-Belarussen macht sich eine unterschwellige Angst breit, die Anfang August weiter geschürt wird. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew wird der belarussische Aktivist Vitali Shishov tot aufgefunden. Er hängt in einem Park unweit seiner Wohnung. Der 26-Jährige war am Tag zuvor nicht von seiner morgendlichen Joggingrunde zurückgekehrt. Versuche, sein Handy zu orten, scheiterten. Die Polizei schließt einen als Selbstmord getarnten Mord nicht aus. Seine Freunde und Mitstreiter sprechen von einer Hinrichtung.
Wir wussten, dass wir gejagt werden. Ich vermute, dass es Spezialkräfte des KGB waren, die für das Regime von Alexander Lukaschenko arbeiten.
Sagt Juri, der für Shishovs Organisation Belarussisches Haus der Ukraine arbeitet. Sie kümmern sich um jene, die vor dem Regime geflohen sind, helfen ihnen, in der Ukraine Fuß zu fassen. Shishov selbst war im Herbst vergangenen Jahres in die Ukraine ausgereist. Er hatte in Belarus an Protestaktionen gegen Machthaber Lukaschenko teilgenommen. Es drohten Strafverfahren. In der Ukraine habe er weiter Aktionen gegen das Regime initiiert, erzählen seine Mitstreiter. Gerade mit Blick auf den Jahrestag der vermeintlichen Wiederwahl Lukaschenkos sei er sehr aktiv gewesen. Gleichzeitig hätten sich die Warnungen, dass ihm etwas zustoßen könne, gehäuft. Lebe Belarus, rufen sie vor der belarussischen Botschaft in Kiew an jenem Tag, an dem Shishovs Leiche gefunden wird. Entsetzen, Trauer, aber auch Verzweiflung brechen sich Bahn. Auch Igor Kravtschenko ist gekommen, um Mahnwache zu halten. Er war Anfang Juli ins Exil in die Ukraine gegangen.
Ich war damals erleichtert, in Freiheit und fühlte mich in Sicherheit. Aber nach dem, was heute passiert ist, kann sich niemand von uns hier mehr in Sicherheit fühlen.
Egal wo, sagt Igor, ob in der Ukraine oder in Japan, jeder könne jederzeit getötet, entführt und nach Belarus verschleppt werden, wo das Regime weiter Exempel statuiert.
Valentin Stefanowitsch, Leiter der Menschenrechtsorganisation Wisna, in Untersuchungshaft. Olga Kowalkova, Bürgerrechtlerin, ins Exil gezwungen. Aless Belatsky, Sacharow-Preisträger.
Wie angekündigt, geht Machthaber Lukaschenko nun auch gegen nichtstaatliche Organisationen vor. Gegen Bürgerrechtler, die Menschenrechtsverletzungen des Machtapparates öffentlich machen und sich für politische Gefangene einsetzen. Gegen lokale Initiativen, die statt auf den Staat zu warten, selbst etwas tun. Gegen jeden, der sich außerhalb des eng vom Staat kontrollierten Raumes bewegt.
Es ist eine komplette, vollständige Säuberung. Noch gibt es zwar im Lande Stimmen, die nicht unter Kontrolle des Machtapparates sind. Nicht alle regionalen Büros sind zugemacht worden, nicht alle NGOs geschlossen. Aber ich denke, dass es bei dem heutigen Tempo bloß eine Frage der Zeit ist, wann und wem der nächste Besuch abgestattet wird.
Sagt der belarussische Politologe Artjom Schreibmann. Es werde alles ausgerottet, plattgewalzt und einbetoniert, so formuliert es sein Kollege Valeri Kabalewitsch. Illusionen macht sich niemand mehr.
Alle, die sich irgendwie frei bewegen, sollen entweder ins Gefängnis oder ausreisen.
Artjom Schreibmann, Politologe, ausgereist. Svetlana Alexievich, Literaturnobelpreisträgerin, ausgereist. Valeria Kostjugova, politische Beobachterin.
Das Land stehe vor dunklen Zeiten, hatte die Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexievich vor einem Jahr prophezeit.
Das ganze Volk ist aufgestanden, nicht nur die Jugendlichen, das ganze Volk. Eine andere Frage aber ist, ob wir die Lage ändern können, denn Lukaschenko ist ein Mensch, der bereit ist, Krieg gegen die Bürger zu führen, der aber nicht bereit ist, die Macht abzugeben.
Lukaschenko habe keinen Hehl daraus gemacht, welchen Weg er einschlagen werde, sagt der Politologe Kabalewitsch.
Das Land verwandelt sich in ein großes KZ.
Anders als im Winter trauen sich inzwischen nicht einmal mehr kleinere Gruppen in ihren Vierteln und Höfen zu demonstrieren. Die Gesetzgebung wurde verschärft, es drohen langjährige Haftstrafen, weil nun von Landfriedensbruch und Terrorismus die Rede ist.
Wenn Lukaschenko vergangenes Jahr seine Gegner noch beschuldigte, Banditen, Verbrecher, Alkoholiker, Prostituierte und Drogensüchtige zu sein, dann wirft er ihnen jetzt vor, Extremisten, Terroristen, Faschisten, Nazis zu sein. Das ist ein völlig anderes Niveau.
Rund 4.700 Strafverfahren hat die Justiz bereits gegen Kritiker und Andersdenkende angestrengt. Über 600 Frauen und Männer gelten als politische Gefangene.
Alexander Lukaschenko. Seit 27 Jahren an der Macht.
Für Alexander Lukaschenko steht fest, dass die Zeit der Proteste vorbei ist. Der Versuch des Westens, im Land eine Revolution anzuzetteln, sei gescheitert. Jetzt müsse nur noch weiter aufgeräumt werden.
Die Säuberung läuft. Denken Sie, dass das einfach ist? Tausende arbeiten für die anderen, Leute von uns, deren Gehirne abgestellt und für fremdes Geld gewaschen worden sind.
Sanktionen fürchtet Lukaschenko nicht. Er setzt weiter auf finanzielle und wirtschaftliche Hilfen Russlands und irgendwann, so wie auch schon in der Vergangenheit, auf einen diplomatisch verbrämten Kuhhandel mit dem Westen. Gnade gegenüber politischen Gefangenen, gegen Aufhebung von Sanktionen. Dazu ein paar Korrekturen in der Verfassung als Zeichen des guten Willens.
Präsident Republiki Belarus, Alexander Grigorievich Lukaschenko.
Lukaschenko hat es geschafft, an der Macht zu bleiben. Er kann sich weiter auf seinen Apparat und seine Sicherheitsstrukturen stützen. Die Unterstützung einer breiten Mehrheit des Volkes aber hat er unwiderruflich verloren. Denn nichts von dem, was in diesem Jahr geschehen ist, ist vergessen und nichts davon vergeben.
Tabula rasa. Christina Nagel war das über Belarus ein Jahr nach der Wiederwahl von Lukaschenko. Die Sendung als Podcast gibt's auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Ich bin Liane Stahl.